steige mit einer Frage ein. Und ihr? Was sagt ihr, wer Jesus ist? Das ist eine gute Frage. Wenn du die Frage beantwortest, dann zeigst du, was du von Jesus erkannt hast, was du über Jesus weißt. Du zeigst damit, wo du eigentlich stehst. Diese Frage offenbart deinen Standpunkt. Zum Beispiel so. Wo stehst du? Das ist wirklich eine gute Frage. Und du? Wer sagst du, dass Jesus ist? Deswegen beginnen wir jeden Alpha-Life-Kurs mit diesem Thema, wer ist Jesus? Weil uns das wichtig erscheint, weil das den Standpunkt klärt, weil es zeigt, bin ich unterwegs und wohin bin ich unterwegs? Deswegen schreiben wir auf unser Banner, auf unsere Klappständer diese Aussage, lerne Gott und seine Angebote kennen. Weil wir wissen, das ist eine ganz gute Frage. Und ihr, wer sagt dir, dass Jesus ist? Von den 66 Büchern in der Bibel gibt es ja 4 Evangelien, also Geschichten darüber, wer Jesus ist, wie er gelebt hat, dass er gestorben ist, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. 3 dieser 4 Evangelien, die synoptischen, also Matthäus, Markus und Lukas, haben ziemlich genau in der Mitte diese Frage. Und ihr? Wer sagt dir, dass ich bin? Und das Evangelium teilt sich genau an dieser Frage auf. Es gibt eine Zeit vorher und eine Zeit nachher. In der Zeit vorher, vor dieser Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt, lernen sie Jesus einfach kennen. Sie können ihm zuhören, wie er über Gottes Reich redet, die Bergpredigt, wie weise er ist, wie er die Schriften zitiert, die Juden ja kannten, das Alte Testament für uns, wie er das auslegt und erklärt. Sie können ihn beobachten, wie er Menschen begegnet, Leuten, die in tiefer Not sind, und wie er sie heilt, wie er sie berührt. Aber sie können auch beobachten, wie er Menschen begegnet, die seine Gegner sind, die ihm entgegenstehen und sagen, so nicht, Jesus, du verführst das Volk. Und wie er ihnen in einer Bestimmtheit, in einer Liebe und auch in einem heiligen Zorn begegnet. Das ist alles vor dieser Frage. Sie erfahren, was Jesus über Gottes Reich denkt, vor dieser Frage. Und dann kommt diese Frage. Wer denkt ihr, dass ich bin? Und danach erst beginnt Jesus darüber zu reden, dass er leiden und sterben wird und auferstehen. Danach erst beginnt er zu reden über die Gemeinde und darüber, wie diese Männer, die er jetzt dabei sich hat, die Gemeinde leiten sollen. Danach erst kommen diese Dinge, wo er sie tief ins Vertrauen hineinzieht. Danach erst. Diese Frage ist ein Wendepunkt. Und ihr, wer sagt ihr, dass ich bin? Ist ein Wendepunkt im Leben der Jünger und ist ein Wendepunkt auch in deinem und meinem Leben, wenn diese Frage an uns kommt. Du hast diese Frage vielleicht schon beantwortet, wie ich. Ich habe sie als Kind beantwortet. Ja, ich weiß, wer du bist, Jesus. Du bist mein Retter und mein Herr. Aber seit ich ein Kind war, ist meine Erkenntnis gewachsen. Ich habe abgelegt, was kindisch war, so polarisierend kindisch, was immer, und habe manchmal leider auch abgelegt, was vertrauensvoll kindlich war. Aber meine Erkenntnis ist gewachsen und ich erlebe es immer wieder, wie Jesus mir entgegensteht und sagt, Cosi, wer sagst du, dass ich bin? Auch in den letzten Wochen, ich war im Sabbatical, kam in irgendeiner Form diese Frage, wer denkst du, dass ich bin? Und ich gebe zur Antwort, Jesus, ja, ich habe gemerkt, dass ich doch wieder darauf hereingefallen bin, dass ich aus eigener Kraft gut leben will, damit ich dir Eindruck mache. Ich habe festgestellt, dass ich oft gebetet habe, lehre mich, gute Dinge zu tun, lehre mich, dem Bösen zu widerstehen, ich will das dann tun, lehr du mich das einfach. Und ich habe gedacht, du bist der Lehrer dort drüben am Rednerpult. Dabei streckst du mir die Hand entgegen und sagst, ich führe dich ja. Und heute sage ich, Jesus, ich habe neu gelernt, dass du nicht einfach mein Lehrer da vorne am Rednerpult bist, sondern mein Lehrmeister, der mir vorangeht. Ich habe neu gelernt, dass du mein Herr und mein Retter bist. Du bist mein Gott. Dich verehre ich, für dich lebe ich. Und ich weiß, alles, was ich tue, ich kann es nur tun aus deiner Kraft. Ohne dich könnte ich nichts tun. Und ihr, wenn Jesus heute jetzt vor euch steht, ich weiß, vielleicht hast du die Frage schon 1000 Mal beantwortet oder 100 Mal oder 3 Mal, wer denkst du, dass Jesus ist? Aber im Namen von Jesus, im Auftrag von Jesus stehe ich jetzt hier und ich sage es im Namen von Jesus genau jetzt heute und ich hoffe, du lässt es an dein Herz heran. Wer denkst du und wer sagst du, dass Jesus ist? Wer ist er? Diese Frage kann ein Wendepunkt sein im Leben. Jesus erkennen. Es geht um Erkenntnis. Und einen dieser 12 Jünger hat die Frage besonders angesprochen. Das ist der Petrus. Mein Predigttext, den ich heute euch lesen möchte, stammt aus dem 2. Brief von Petrus. Hier ist er. Der Beginn. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 1. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt, wie wir. Einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Mein Wunsch an euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und mit seinem Frieden beschenkt, so dass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Zweimal braucht Petrus das Wort Erkenntnis, hier in Vers 2, in dem er Jesus immer besser kennenlernt. Da steht das Wort Erkenntnis. Und im Vers 3, dass diese göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns berufen hat. Erkenntnis von Jesus Christus. Erkenntnis. Du meinst vielleicht, Erkenntnis bedeutet viel Wissen. Aber das ist es nicht. Oder du denkst, Erkenntnis ist diese tiefe, verborgene Hineinführung in Geheimnisse, die vielleicht so spirituell sind oder intellektuell sind. Eintauchen, das ist es auch nicht. Du denkst dann vielleicht, ja, Erkenntnis, die brauche ich, um genau zu wissen, wie das Leben funktioniert. Also so im Motto, 10 Schritte für ein glücklicheres Leben. Das ist es auch wieder nicht. Ach, liebe Leute, wir sind extrem schnell darin, zu sagen, ob jemand oder etwas dumm ist. Das Wort dumm kommt noch schnell. Sorry, wenn das bei dir nicht der Fall ist, ich habe jetzt das generische Wir gebraucht. Wir sind schnell darin, jemand oder etwas als dumm zu bezeichnen, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was das Gegenteil ist. Erkenntnis. Was ist das? Petrus sagt, und das haben wir jetzt gehört oder gelesen, es ist eine Erkenntnis, die uns immer mehr Gnade und Frieden bringt. Und er sagt, es ist eine Erkenntnis, die uns Kraft gibt, um so zu leben, wie es Gott gefällt. Und er sagt, dass diese Erkenntnis von Jesus immer mehr zunehmen kann. Das haben wir jetzt gerade gelesen. Und da ist Petrus nicht allein. Der sogenannt weiseste Mensch, der je gelebt hat, ist König Salomo. Und der schrieb in seinen Sprüchen schlicht und ergreifend: Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sprüche 1,7. Aber da gibt es einen Menschen, der hat Salomo um Weisheit, um vieles getoppt. Das ist Jesus, von dem es heißt, dass er selbst die Wahrheit ist und dass er für uns zur Weisheit geworden ist. Und Jesus sagt es in seinem hohenpriesterlichen Gebet so. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, Vater, den einzig wahren Gott, und Jesus Christus zu erkennen, den du in die Welt gesandt hast. Erkenntnis ist also einfach. Gott und seine Angebote kennenlernen. Erkenntnis ist auf Gott begegnen ausgerichtet. Erkenntnis ist einfach bei Jesus ankommen. Genau. Erkenntnis ist bei Jesus ankommen. Ja, und das können wir hier auch noch zeigen. Es geht nicht ohne Begegnung. Ihr kennt den Vergleich vermutlich. Aber ich möchte ihn trotzdem erzählen, diesen Vergleich, weil er so schön zeigt, was Erkennen und Erkenntnis ist, wie es die Bibel braucht. Stellt euch vor, ich gehe im Zollhaus in den Books and More Laden, stöbere die Bücher der Biografien durch und entdecke ein ansprechendes Buch mit dem Titel Meine Vision, mein Leben, meine Originalität, Andrea Wüthrich. Sorry Andrea, ich habe das vergessen, dir zu sagen, dass ich jetzt mit dem komme. Aber ich erzähle das nicht das erste Mal. Also ich kaufe mir das Buch sofort und beginne darin zu lesen. Kapitel 1, zuerst die Einleitung, Kapitel 1, die Geburt und die frühe Kindheit in Österreich. Ich lese weiter, Kapitel 2, der Umzug in die Schweiz, Kapitel 3, 4, 5, 6, über die Familie, über die Schule, über die Gemeinde, über die Freunde. Ein kurzes Kapitel folgt über die technische Leidenschaft von Andrea und ein langes Kapitel über ihre große Kreativität. Ich bin restlos fasziniert. Und wenn ich das Buch am Ende zuklappe, setze ich mich in den Sessel und denke nochmals darüber nach. Ein wunderbares Leben habe ich hier kennengelernt. Und ich sage, ich habe jetzt wirklich Erkenntnis über Andrea Wüthrich. Stimmt das? Nein, ich habe sie nicht wirklich kennengelernt. Ich habe nur etwas über sie erfahren. Und auch das ist nur ein Teil. Ich habe viel gelesen, aber Erkennen geht tiefer. Meine Geschichte mit Andrea ging anders. Es war im Frühling 1996. Ich war im Gottesdienst und habe Lobpreis geleitet. Und die 15, 20 Leute, die hier waren, konnte ich gut überblicken. Eine kleinere Gemeinde, als wir es heute sind. Und da waren zwei junge Frauen als Gast mit dabei, die fallen natürlich sofort auf. In kleinen Gemeinden fallen Gäste auf. Herzlich willkommen, alle, die heute Gäste sind. Ihr fallt auf, aber ich mag euch, ich finde es toll, dass ihr hier seid. Und ich mag alle, die schon über Jahre immer wieder hierher kommen und alle dazwischen auch. Also die beiden Frauen sind mir natürlich aufgefallen und ich hatte die Gelegenheit, sie dann auch kennenzulernen. Am Nachmittag hat sich die Jugendgruppe getroffen und die Andrea hat mir besonders gefallen. Sie war eine dieser beiden. Und ich habe die Gelegenheit gepackt und konnte ein paar Minuten mit ihr sprechen. Ich habe nicht viel erfahren, aber was ich erfahren habe, hat in mir den brennenden Wunsch geweckt, ich will diese junge Frau besser kennenlernen. Nun, das war gar nicht so einfach. Sie wohnte in einer anderen Gegend in der Schweiz. Ich wusste nur, wie sie zum Vornamen heißt und noch in welche christliche Gemeinde sie geht. Das war alles. Vielleicht noch gemeinsame Bekannte, aber das wusste ich nicht. Und da hat sich aus diesem Wunsch, sie kennenzulernen, ein tiefes Gebet entwickelt. Gott, ich möchte sie kennenlernen. Gib mir eine Chance, sie noch einmal zu sehen. Und Gott hat Wunder getan. Also erzähle euch das dann privat, wenn ihr mich fragt. Also es ging nicht ohne Wunder ab. Ich habe sie wieder getroffen. Wir haben uns besser kennengelernt. Wir haben begonnen, uns Briefe zu schreiben. Ja, Internet gab es damals ja noch nicht. Ich konnte gar nicht nachforschen, irgendwo googeln, wo die auftaucht. Es war wirklich ein Weg, der von, ich musste vertrauen, von Wundern begleitet. Und dann durfte ich sie kennenlernen. Das Ergebnis kennt ihr ja. Erkenntnis. Erkenntnis geht nicht ohne Begegnung ab. Erkenntnis geht nicht ohne Begegnung ab. Und genauso ist es auch damit, wenn der Petrus hier sagt, wir haben denselben Glauben kennengelernt, wir haben Jesus kennengelernt. Das geht auch bei ihm nicht ohne Begegnung ab. Und deswegen führt mich das einfach zu der Geschichte, die Petrus erlebt hat, als ihn Jesus mit einer ganz besonderen Frage konfrontiert hat. Wisst ihr, er war schon einige Monate mit Jesus unterwegs, wahrscheinlich über ein Jahr, und hat all die Dinge schon miterlebt. Seine Beziehung zu Jesus ist gewachsen und gewachsen und damit auch seine Erkenntnis über diesen wunderbaren, besonderen Mann ist gewachsen und gewachsen. Einmal sagte Petrus, ich wüsste nicht, wo ich sonst hingehen soll, Jesus, denn nur du hast Worte, die mir ewiges Leben spenden. Also da ist etwas geschehen und dann kam sie, diese besondere Frage, Jesus erkennen und anerkennen. Ich will sie euch diese Geschichte erzählen, wie sie geschrieben ist im Matthäusevangelium, Kapitel 16, von Vers 13 an. Es war so, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs am Wandern, und zwar nördlich von Galiläa im heidnischen Gebiet von Caesarea Philippi. Als sie so miteinander unterwegs waren, da fragte Jesus die Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und die Jünger erzählten. Einige denken, er ist Johannes der Täufer. Andere denken, er ist Elia oder Jeremia oder sonst irgendeiner der Propheten. Und ihr? Fragte Jesus seine 12 Jünger. Wer sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus darauf, du bist der von Gott gesalbte Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus war begeistert. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jona. Denn das hat dir mein Vater im Himmel gezeigt. Das konntest du nicht von dir selbst heraus haben, von einem Menschen auch nicht. Und Jesus spricht jetzt weiter ins Leben von Simon Petrus hinein und sagt, du bist Petrus. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Gemeinde wird im Kampf gegen die Tore des Totenreiches siegreich sein. Und ich gebe dir, Petrus, einen Schlüssel in die Hand. Mit dem Schlüssel kannst du binden, hier auf der Erde, und es wird auch im Himmel gebunden sein. Und du kannst lösen, hier auf der Erde, und es wird auch im Himmel gelöst sein. Und dann sagt Jesus wieder zu allen 12 Jüngern, ich verbiete euch, irgendjemandem davon zu erzählen, dass ich der Christus bin. Soweit die Geschichte. Nächsten Sonntag gehen wir weiter. Aber wie hat Petrus diese Frage beantwortet? Er sagte, dass Jesus für ihn nicht nur ein Prophet ist, nicht einmal einer der ganz großen Propheten, sondern er sagt, Jesus ist der von Gott gesalbte Christus, Messias und der Sohn des lebendigen Gottes. Genau, in einem zusammengefasst, der von Gott gesalbte Sohn. Das kann man so sagen. Der Retter und der Herr. Nach dieser Geschichte müssen wir noch einmal lesen, was Petrus in seinem zweiten Brief schreibt. Wir schauen das noch einmal an. Hier schreibt Petrus also, dieser Brief stammt von Simon Petrus, einem Diener und Apostel von Jesus Christus. Ich schreibe euch an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir, einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Petrus sagt, dass nicht nur er den Glauben geschenkt bekommen hat, Jesus zu erkennen. Nicht nur ihm hat der Vater das offenbart, sondern er schreibt das viele Jahre später an Leute, die Jesus nie als Wanderprediger erlebt haben. Jesus war damals schon längstens gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Er sagt es zu Leuten wie du und ich, Menschen, die glauben, ohne Jesus je zu sehen. Bis wir ihn dann sehen werden, wenn er wiederkommt. Und da sagte Petrus, wir teilen denselben kostbaren Glauben. Hast du schon mal gedacht, oh, ich möchte unbedingt auch einer dieser Jünger gewesen sein oder eine dieser Frauen, die mit Jesus unterwegs waren oder eines dieser Kinder, das von Jesus gesegnet wurde. Ja, das wäre natürlich sehr, sehr schön. Aber der Petrus wendet sich an Leute wie uns und sagt, ihr habt nicht weniger. Ihr habt denselben kostbaren Glauben und der ist euch von Jesus geschenkt worden. Wir dürfen wissen, wer Jesus ist. Er ist unser Gott und Retter und er macht uns vor Gott gerecht. Dieser Glaube rettet dich. Dieser Glaube rettet dich, rettet dich, rettet dich. Das ist Erkenntnis, die wirklich tief ins Leben hineingeht. Und du? Wer sagst du, dass Jesus ist? Petrus schreibt weiter in seinem zweiten Vers, mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, so dass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Und im Vers 3, denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Zweimal Erkenntnis, auch hier wieder. Jesus als Gott und als Herr annehmen, berufen sein von ihm, gewaltig. Gott gibt uns durch Jesus so viel Kraft, dass wir alles haben, was wir brauchen, um zu leben, das Gottes gefällt. Fühlst du dich manchmal kraftlos? Oder hast du auch das Thema, dass du, wie ich das vorhin angesprochen habe, ich habe wieder versucht, mein Leben aus eigener Kraft und Regie zu führen, um dir Eindruck zu machen, Gott? Hier sagte Petrus, nein, wenn ihr Jesus immer besser kennenlernt, dann wird seine göttliche Kraft euch alles geben, was ihr braucht, um ein Leben zu führen, über das Gott sich freut. Wisst ihr, wovon ich spreche? Wisst ihr, wovon ich spreche? Wenn das nicht eine Motivation ist, Jesus immer besser kennenzulernen. Das ist wichtig. Vers 4. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Und hier mit diesem Vers öffnet Petrus den Blick noch einmal ganz neu. Wow, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Hier spricht er von etwas Geheimnisvollem, das in uns freigesetzt wird, nämlich eine mächtige Kraft und Anteil haben an seiner göttlichen Natur. Hier wird von Freiheit gesprochen, Freiheit vor dem Verderben dieser verführerischen Welt. Also ich will nächsten Sonntag über diese Freiheit noch mehr reden. Nächsten Sonntag ist Pfingsten. Und da wollen wir die Freiheit feiern, die Gott uns durch Jesus schenkt. Und es heißt ja auch, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Diesen Vers nehmen wir mit auf nächsten Sonntag. Aber all das hat begonnen mit dieser einfachen Frage, die Jesus dem Petrus dort stellt oder den 12 Jüngern. Und Petrus gibt Antwort. Und ihr, wer sagt ihr, dass ich bin? Petrus lernte Jesus kennen als ein Jünger. Wir folgen Jesus auch nach als Jünger, aber er ist nicht sichtbar für uns. Wie können wir also Jesus immer besser kennenlernen? Dazu gibt es die Gemeinde. Die Jünger waren nicht alleine unterwegs, sondern in einer Gruppe mit Jesus. Das war der Grundstock der Gemeinde. Jetzt, heute sind über die ganze Welt verteilt viele, viele, viele Gemeinden von Menschen, die Jesus lieb haben, ihn besser kennenlernen wollen und ihn erkennen möchten und erfahren möchten, was er für eine Kraft hat. Es sind Leute, die zusammenstehen in der Not und eine Einheit in der Liebe bilden. Das sind Leute, die gemeinsam beten, dass diese Welt gesegnet und gerettet wird. Das sind Leute, die sich von den Nachrichten, die wir letzte Woche gehört haben, nicht einfach ins Mausloch zurückschrecken lassen, sondern die hinstehen und sagen, im Namen von Jesus, wir beten dich, Vater, dass du eingreifst auf dieser Welt. Du siehst, was hier abgeht. Segne die Menschen, die dort sind und dort sind und dort sind. Schütze sie, schütze deine Kinder. Öffne ihre Lippen, dass sie dich bekennen. Das ist Gemeinde. Und wir ermutigen einander, wir stärken einander, damit sich jeder und jede so entfalten kann, wie es Gott ehrt. Das ist Gemeinde und deswegen möchte ich hier einen Punkt weitergeben. Wenn wir uns als Gemeinde versammeln, dient das dazu, dass wir Jesus besser kennenlernen. Wir kommen hier zusammen, um Gott zu begegnen. Lasst uns diese Frage stellen. Welche Rolle spielt der Gottesdienst darin, Jesus besser kennenzulernen? Ist ja gut, sind wir heute hier zusammen. Gut, seid ihr auf Livestream mit dabei und könnt es auch mithören. Wir laden euch ein, auch hier im Begegnungszentrum zu sein oder eben von zu Hause aus mitzuschauen. Ihr nehmt auch teil an diesem Gottesdienst. Gottesdienst ist ein wichtiges Standbein unserer Gemeinde. Ich möchte es darstellen mit einem Pfeil hier. Denn im Gottesdienst ist eine Bewegung. Das ist der Gottesdienst. Und was läuft ab, wenn wir zusammenkommen, wenn der Gottesdienst gefeiert wird? Da gibt es 5 Phasen. Sorry, ist ein bisschen theoretisch, aber das hilft den Strukturierten unter uns, was ein Gottesdienst ist. Die erste Phase ist die Sammlung. Wir versammeln uns. Das ist eigentlich nicht theoretisch, sondern wir machen das automatisch. Aber wir versammeln uns nicht nur als Gruppe, sondern wir sammeln uns auch innerlich. Wenn du zu Hause bleibst, den Fernseher einschaltest, dann zerstreust du dich. Dann zerstreust du deinen Geist. Wenn du die News durchblätterst, wenn du dies und jenes tust und noch alle Aufgaben erledigst, die noch zu tun wären im Haushalt, dann zerstreust du dich. Und einige meinen, Zerstreuung ist Erholung, aber so funktioniert der Mensch nicht. Der Mensch kommt zur Ruhe, indem er sich sammelt, sich konzentriert auf eine wichtige Sache. Im Gottesdienst machen wir das. Wir sammeln uns hier, um Gott zu begegnen. Und um einander zu begegnen. Ich lade euch ein, wenn wir in den Gottesdienst kommen, dass wir uns bewusst sind, was wir hier machen. Wir kommen zu einem Brunnen mit lebendigem Wasser. Wir kommen zu einem reich gedeckten Tisch, den Gott für uns hat, mit seinen Worten, mit seinen Zusprüchen und Segnungen. Seine Angebote liegen hier bereit für dich. Du kannst sie mitnehmen oder liegen lassen, aber deswegen kommen wir. Wir sammeln uns. Das zweite ist der Lobpreis. Wenn wir vor einem Wasserfall stehen und diese gewaltigen Wassermassen bestaunen, die da runterfallen, oder wir betrachten einen Sonnenuntergang, wie sich die Natur ringsherum in verschiedene Farben taucht, dann steht keiner dahin und sagt, wow, wie genial bin ich. Sondern wir stehen da und sagen, wow, wie eindrücklich. Und vielleicht auch, wow, wie genial ist der Schöpfer, der das alles gemacht hat. Das ist Lobpreis. Lobpreis geht weg von uns selbst und bestaunt den, der alle Ehre bekommt. Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig zu nehmen. Lobpreis und Ehre und Dank und Macht und alles Mögliche, das ist Lobpreis. im Lobpreis, wenn wir zusammenkommen und singen, dann stehen wir nicht hier und sagen, wow, wie schön singe ich. Sondern wir sagen und denken, wow, wie wunderbar ist es, einen Gott zu haben, der mächtig ist und der so liebevoll ist. Dich beten wir an. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. Und diese Lobpreiszeit stellt an uns immer wieder die Frage von Jesus. Und du? Wer sagst du, dass ich bin? Dann kommt die Predigt. Ich kann das sonst im Livestream auch kurz zeigen, damit ihr das mitverfolgen könnt. Die Predigt. Wenn Lobpreis der Kanal ist zwischen uns und Gott, wo wir ihn loben und Gott uns segnet, dann ist die Predigt der Kanal, wo Gott seine Worte an uns richtet und wir gehorsam reagieren. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich als Prediger oder jemand, der sonst hier predigt, eins zu eins die Worte Gottes wiedergibt. Nein, das wäre anmaßend. So ist das nicht. Aber wir nehmen die Worte Gottes, die wir in der Bibel haben, lesen sie, auch nach Prüfung, ist das jetzt dran für unsere Gemeinde? Wir haben gebetet. Wir haben Gott gefragt, was ist die Botschaft, die du für die Gemeinde heute Morgen hast? Und wir lesen diesen Text und wir erzählen, was in der Bibel steht. Und dann reden wir darüber und lassen uns leiten und auch vom Geist begaben. Gott hat verschiedene Gaben in die Gemeinde gegeben. Die Gabe der Lehre, die Gabe der Evangelisation, die Gabe Apostelworte weiterzugeben, die Gabe prophetisch zu reden, die Gabe eines Hirten. Und das alles kann in eine Predigt hineinfließen, durch diese Gaben, die Gott uns gibt, um die Gläubigen anzusprechen, zuzurüsten. Das Ziel ist, dass Gott diese Worte nimmt und in deinem Herzen anklopft und das hineinpflanzt, was er hineinpflanzen möchte. Er möchte dir heute etwas schenken von seinen Worten. Er möchte dich heute ansprechen. Aber da geschieht dann nichts, wenn wir es einfach Airologischen wieder rauslassen. Wir sollen das auch reagieren darauf und festhalten. Vielleicht sich Notizen machen. Das ist eine gute Sache. Einige machen Notizen und sich am Schluss dann auch überlegen, was will ich jetzt gehorsam umsetzen? Wie will ich jetzt reagieren auf das, was ich gehört habe? Oder indem, dass du es in ein Gebet formulierst, für dich selbst aussprichst. Wir werden nach jeder Predigt eine Zeit der Besinnung haben. Deswegen singt die Band dann nochmal ein Lied mit uns. Wir können dort mitsingen, aber es ist die Chance, um zu reagieren auf die Predigt, weil Predigt und Reaktion gehören zusammen. Der Apostel Paulus hat gesagt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Diese Predigt kann und soll Glaube wecken. Und das bin nicht ich, wenn das geschieht, sondern es ist der Heilige Geist, der diese Worte genommen hat und in dein Herz eingepflanzt hat. Und dann wächst etwas. Deswegen die Predigt. Dann kommt etwas, wir sind so richtig warm gelaufen, die Begegnungszeit. Begegnen. Jetzt sind wir so warm. Es ist Zeit der Begegnung auf verschiedenste Art und Weise. Das Abendmahl. Wir begegnen Gott und einander. Wunderbar, das Abendmahl, ein Geschenk, ein starkes Zeichen, das Gott uns gibt. Im Abendmahl können wir Jesus jedes Mal neu erkennen. Wir können ihn immer besser kennenlernen, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen. Wenn wir das an uns herangehen lassen, diesen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, genießt das Abendmahl jedes Mal. Es ist eine Zeit, wo wir unsere Geschichten mit Gott erzählen. Begegnung heißt auch einander begegnen und einander teilhaben lassen an dem, was wir mit Gott erlebt haben. Es heißt auch, dass wir gemeinsam Fürbitte tun. In dieser Begegnungszeit wollen wir unsere Gebete an unseren allmächtigen Vater richten im Namen von Jesus und damit rechnen und glauben, dass er wirkt, dass er Wunder tut. Und wir werden in dieser Begegnungszeit auch das Aktuellste aus unserem Gemeindealltag erfahren, teilhaben lassen. Und so setzen wir bereits um. Das Fünfte ist die Sendung. Am Anfang des Gottesdienstes steht die Sammlung. Am Schluss kommt die Sendung. Am Anfang kommt die Gemeindefamilie zusammen. Wir begegnen einander, ermutigen einander, stärken einander. Wir richten uns auf Gott aus Fokussierung. Und dann lassen wir uns senden, in den Alltag hinein. Sendung heißt Mission. Wir sind alles Missionare, Missionare in unserem Alltag. Gesandte von Gott, um dort Licht und Salz zu sein. Das, was wir von Jesus erkannt haben, zu erzählen, umzusetzen, zu leben. Und deswegen sagen wir nicht einfach Tschüss zusammen am Schluss des Gottesdienstes, sondern geben noch einen Segen mit. Deswegen gibt es Gebetsdienst als nicht einfach als Angebot, sondern als etwas, wo wir überzeugt sind, das ist wichtig, dass wir gestärkt nach Hause gehen, weil wir wissen, jetzt sind wir gesendet. Jetzt haben wir etwas bekommen von Gott, um es weiterzuschenken. Ich lasse für mich beten, ich lasse mich segnen. Nutzt diese Gelegenheit. Und deswegen haben wir auch Gelegenheit, wenn wir hier das Programm beenden, miteinander noch auszutauschen, zu reden. Erzählt dort einander auch, was Gott euch gesagt hat während dem Gottesdienst. Was euch Eindruck gemacht hat, wo euer Herz im Lobpreis aufgegangen ist oder welche Geschichte aus der Geschichte mit Gott euch besonders beeindruckt hat. Der Gottesdienst, diese Möglichkeit. Aber ich möchte noch etwas weiter sagen. Und ich weiß, meine Zeit ist eigentlich abgelaufen. Bei auf dem Programm hast du noch ein paar Minuten dazugegeben, da freue ich mich, die nutze ich jetzt. Wir können Gott erkennen, wenn wir so gemeinsam Gottesdienst feiern, Jesus immer besser kennenlernen. Wir können Jesus auch immer besser kennenlernen durch die Bibel. Welche Rolle spielt die Bibel? Denn die Bibel haben wir jeden Tag, den Gottesdienst haben wir einmal in der Woche, wo wir dieses Begegnungsfest feiern. Die Bibel. Wir wollen Vertrautheit mit diesem wunderbaren Buch bekommen. Es ist ein starkes Buch, die Bibel. Es erzählt die Geschichte von Gott mit den Menschen. Es ist Gottes Wort. Nicht nur, es enthält Gottes Wort und wir müssen sie darin suchen. Es ist Gottes Wort. Und man kann es so sagen, Gott möchte uns begegnen und er braucht die Bibel dazu. Aber es ist so, wenn wir auch noch etwas ganz Gutes wissen davon, dass es das geben würde, etwas, was stark ist und uns verändern könnte, aber wir kennen es nicht, dann geht der ganze Wert an uns vorbei. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als Gemeinde, dass wir einander ermutigen, die Bibel besser kennenzulernen. Warum? Jesus hat es selbst so gesagt. Er hat mal gesagt zu den Schriftgelehrten, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Und gerade sie verweist auf mich. Die Schrift verweist auf Jesus. Dennoch weigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann. Das sagt er zu den Schriftgelehrten damals. Und er sagt es auch uns. Denn auch wir können Bibel-Junkies werden, die Bibel lesen und lesen und lesen, aber im Herzen gar nicht nahe zu Jesus kommen. Was Jesus hier sagt, ist, dass die Bibel uns hilft, Jesus immer besser kennenzulernen und dass Jesus uns das ewige Leben schenkt. Nicht die Bibel schenkt uns das ewige Leben, sondern Jesus schenkt uns das ewige Leben. Die Bibel kennen heißt also Jesus kennen. Und es heißt, sein Angebot des ewigen Lebens annehmen und kennen. Deswegen haben wir auf unserem Banner geschrieben, lerne Gott und seine Angebote kennen. Das Banner ist draußen. Genau. Ich wünschte, dass ihr alle die Bibel so gut kennenlernt, wie Frauen ihre Handtasche. Was da alles Wundervolles da drin ist, oder Wunderliches. Ich wünschte euch, dass ihr die Bibel so gut kennenlernt, wie ein Schüler sein Etui. Und dass sie genauso abgenützt und gebraucht aussieht. Ich wünschte, dass ihr alle eure Bibel so gut kennenlernt, wie das Programm von Netflix oder SRF. Und dass es denselben Sog entwickelt auf uns. Das muss ich unbedingt gesehen haben. Und darum tun wir etwas dafür als Gemeinde. Darum tun wir etwas dafür. 6 Wochen, um den roten Faden der Bibel besser kennenzulernen. 6 Wochen, das sind 4 Donnerstagabende, beginnend am 27. Mai, hier vor Ort und auf Zoom. 2-wöchentlich. Jeder Abend hat 2 Teile. Zuerst erzähle ich den roten Faden durch die Bibel für einen Abschnitt. Die Anfänge an das Volk Israel am 2. Abend, am 3. Abend das Geheimnis der Gemeinde und am 4. Abend das Finale. Wir wollen den Inhalt besser kennenlernen. Dabei geht es mir noch nicht um tiefe Auslegungen, sondern einfach, dass wir den roten Faden erfassen. Aber ich möchte an jedem Abend auch auf Punkte zeigen, wo wir eine Tiefenbohrung machen können. Glaube und Wissenschaft zum Beispiel, Erwählung und Glaube, Segen und Fluch, die Messias-Erwartung im Alten Testament, das Reich Gottes, von dem Jesus spricht, Glaube und Werke, Angst oder Hoffnung, echt oder fake. Hier vor Ort gibt es dann auch diese Kleingruppenzeit und ich denke auch im Zoom, wenn genügend Teilnehmer dabei sind, dass wir dort eine Zoom-Gruppe machen können. Und diese Kleingruppenzeit vertieft das, wir sprechen darüber und wir beten miteinander, wir wollen auch umsetzen. Alles in 1,5 Stunden. Diese Abende sind für uns derart wichtig, wirklich, die sind uns derart wichtig jetzt, merkt euch das, dass wir die Kleingruppen alle in diese Abende einladen. Macht nicht selbst Kleingruppenabende, seid hier dabei und nehmt daran teil. Diese Hauskreise, die wir haben. Man kann daran natürlich auch einzeln teilnehmen. Das möchten wir ja. Wir möchten Begegnung schaffen auch mit diesen Abenden. Und deswegen auch die Gruppengespräche, die es nachher gibt, die sind dann frei zugeteilt, also nicht in den bestehenden Gruppen. Ich empfehle, alle 4 Teile dieses roten Fadens zu besuchen. Man kann aber auch einzelne Abende einfach teilnehmen. Diese 6 Wochen, die Bibel vertieft kennenlernen, sind aber nicht nur diese 4 Donnerstagabende, sondern es ist ein 42 Tage lang Bibelleseplan. Der rote Faden oder die rote Schnur oder der rote Teppich, je nach Intensität, die du da brauchst und auch Zeit, die du investieren kannst. Ich lade euch ein, am Freitag, 28. Mai zu starten. Roter Faden, das sind etwa 5 Verse pro Tag. Die rote Schnur sind etwa 2 Kapitel pro Tag. Also schon dicker, da braucht es vielleicht 15, 20 Minuten. Und der rote Teppich, da gibt es noch vertiefende Bibelstellen, wie ihr hier seht. Dieser Bibelleseplan ist ab nächstem Sonntag verfügbar. Bis dahin muss er noch ausgedruckt werden und bereitgestellt. Also da möchte ich euch mitnehmen. Was wir auch machen, diese Bibellesezeit, eine Chatgruppe, wo wir jeden Tag den Abschnitt für heute reinkopieren und dann können wir auch Gedanken austauschen, was hat dir Eindruck gemacht. Es ist keine Chatgruppe, wo wir sehr viel miteinander diskutieren, aber alle haben die Möglichkeit, etwas hineinzuschreiben, was ihnen wichtig geworden ist dabei. Diese Chatgruppe, wie man da reinkommt mit dem Signal-Messenger, das wird dann auch auf diesem Bibelleseplanblatt draufstehen und ihr bekommt das mit, auch über unsere Webseite. 6 Wochen die Bibel besser kennenlernen, das ist auch dieses Büchlein, Geschichte Gottes Geschichte mit uns, sieht jetzt so aus, mit dem roten Faden drauf. Und das hat mein Kollege Klaus Eschlimann, Pastor der FEG Emmen, geschrieben und es ist sagenhaft gut, wie er das hier zusammenfasst. Die ganze Bibel einfach in einfachen Worten beschrieben, man kann das durchlesen und anschauen und es hat auch einen guten Übersichtsplan drin, wo man sehen kann, was ist nach was entstanden, geschehen. Und dieses Büchlein liegt hinten auch auf. Ich empfehle es. Es ist ein Muss für alle, die sich einen Überblick über die Bibel schaffen wollen. Es steht auch, man kann etwas in die Kollekte tun, um den Betrag zu bezahlen. Wer die Möglichkeit nicht hat, kann auch so einfach eines mitnehmen. Gottes Geschichte mit uns. 6 Wochen. Wir tun etwas dafür. Denn es ist wichtig, dass wir Gott kennenlernen. Was war meine Anfangsfrage, am Gottesdienst, ganz zu Beginn. Ja, es gibt schon verschiedene Varianten davon, aber es ist das. Und ihr, wer sagt ihr, dass ich bin? Und ein Vers aus dem Abschnitt, aus dem zweiten Petrusbrief, möchten wir hier zum Abschluss gemeinsam lesen. Das ist auch mein Wunsch und ich weiß, es ist unser Wunsch. Lest mit mir. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, so dass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Das lohnt sich, diesen Vers sich einzuprägen. 2. Petrus 1, Vers 2. Ich bitte die Lobpreisband, mit uns in diese Zeit hineinzukommen, wo wir reagieren können. Reagieren, reflektieren, gehorsam auf das reagieren, was Gott uns heute gesagt hat. Danke.